23 birds of people.
Season 8.
Presented by Rosie. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8, der Werdegang und Personelle, die Folgen, ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 8 ist Frank Weingartz, Wertpapierexperte für Anlageprodukte und bei seinem Arbeitgeber UniCredit zuständig für den österreichischen Markt. Zudem seit Gründung des Zertifikateforum Austria Vorstandsmitglied und seit 2019 Vorsitzender. Außerdem ist Frank noch großer Bayern-München-Fan und damit schließt sich für mich der Kreis, aber zunächst einmal Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Lieber Christian, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, ich habe die Einleitung im ersten Versuch geschafft, was sonst nicht so einfach ist, aber so Bayern-München, sowas soundet natürlich für einen Sportfan. Ich muss ganz kurz die Zeitschiene reinbringen, bevor wir loslegen. Wir sprechen jetzt am Montag, den 18. September. Am Dienstag, den 19. September, ist Zertifikateawort Österreich für 2023. Und diese Folge wird am Mittwoch gesendet. Das heißt, wir sprechen jetzt nur peripher über den Award, dessen Ergebnisse dann, wenn es gesendet wird, schon bekannt sind. Allen die Daumen gedrückt. Du bist Vorsitzender des Vorstands. Dazu kommen wir aber später. Karriere- und Werdegang-Podcast. Wie hat das bei dir damals als junger Bursch in Deutschland begonnen, dein Wertpapierinteresse zu wecken und wie ist es losgegangen, Frank?
Das Wertpapierinteresse hat bei mir schon recht früh begonnen und zwar so 16, 17 war ich das erste Mal an der Frankfurter Börse, familiär bedingt, hat dort meine Tante am Parkett noch gehandelt, beziehungsweise
die Tante, am Parkett gehandelt,
bei einem großen amtlichen Makler.
Entschuldigung, ich muss dir ins Wort fallen, wir sprechen heute über die Frauenquote und damals hat die Tante am
Parkett. So ist das, die war schon dort, ganz genau. Ja. Und da wurde ich angefixt, habe gesagt, okay, ja, ich will eine Banklehre machen, habe ich dann auch gemacht, habe mich dann weiterentwickelt Richtung einer Bank, die es heute immer noch gibt, es ist ja selten, nämlich der Commerzbank. Und dort habe ich ein Trainee-Programm gemacht in Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg, war unter anderem dann auch in Düsseldorf auf dem Parkett. Und seinerzeit ist ganz witzig, es gab da den DAX noch nicht. Und deswegen wurden mittags immer die Kurse runtergeschrieben von Bayer, BASF und Mannesmann. Das sind Aktien, die es zum Teil noch heute gibt, andere haben sich weiterentwickelt. Und daraus wurde dann der Commerzbank-Index berechnet, bis zu den Zeiten, bis es natürlich den DAX gab. Und dann gab es den DAX.
Wir haben ja heuer 35 Jahre DAX gefeiert und vorher kann ich mir so vorstellen, der Frank hat zusammengerechnet, dann mit Faktoren multipliziert, einen Strich gezogen und dann einen Indexstand errechnet.
So ungefähr war es, aber der Casio-Rechner hat mir sehr geholfen. Der war schon so programmiert, dass man nur noch die Kurse eintippen musste und am Schluss musste man wie immer einen Plausibilitätscheck machen und dann wurde das den Gazetten entsprechend kommuniziert und erschien am Tag darauf in den Newspaper. Das heißt, immer mit einem Tag Delay und nicht wie heute in Sekunden live auf dem Ticker.
Ist man da nervös, ob eh das Richtige rauskommt? Schon ein bisschen, glaube ich, oder? So als junger Mensch irgendwie.
Ich errechne den deutschen Index. Damals gab es ein Vier-Augen-Prinzip. Das Gleiche hat dann noch ein Kollege gemacht. Und wenn man mit dem Gleichen rauskam, wie gesagt, hat man dem Index schon vertraut, der dann veröffentlicht wurde.
In der Startphase vom Wiener ATX, 2,5 Jahre nach dem DAX gestartet, ist das ein halbes Jahr lang auf Excel-Sheet-Basis gelaufen. Auch das war ähnlich wackelig irgendwie, aber ich glaube, da seid ihr richtiger gelegen mit eurer händischen Vier-Augen-Prinzip-Geschichte. Spannend. Lieber Frank, LinkedIn ist immer so meine Orientierung der Leute. Ich weiß ja einiges über dich. Wir kennen uns auch schon lange. Ich glaube, mal seit dem Jahr 2006 kennen wir uns. Das hat einen Grund, zu dem wir dann später kommen. 1993 HVB gibt LinkedIn als Station ein, weil HVB halt irgendwann einmal das wurde, was es früher mal war. So ist es. Gehen wir auf diese Journey. Auf jeden Fall möchte ich vorab sagen, du bist mehr als 30 Jahre bei einem und dem gleichen Arbeitgeber und das ist leibend, wie wir Österreicher sagen. Deswegen wird es eher eine Journey sein, die wir jetzt machen, innerhalb des gleichen Arbeitgebers, der halt so durch Übernahmen und so. Aber fangen wir mal an.
Interessanterweise, der Arbeitgeber wurde sehr oft einbezogen in Fusionen, in Übernahmen und so weiter. Und deswegen fühlt es sich für mich nicht so an, als wenn ich bei einem Arbeitgeber gewesen bin. Ich habe bei einer Regionalbank, einer großen deutschen Regionalbank, früher hieß es Bayerische Vereinsbank, angefangen. Mhm. Die fusionierte mit der Hypo und Wechselbank, der Bayerischen Hypotheken und Wechselbank. Daraus entwickelte sich die Hypo Vereinsbank, die man ja heute in Deutschland noch so kennt. Mhm. Zwischenzeitlich wurde die Bank Austria übertragen, gekauft. Und irgendwann mal hat die UniCredit dann den gesamten Konzern übernommen, der Hypo Vereinsbank und die Bank Austria ausgegliedert. So ist mittlerweile die Bank Austria eine Schwester der Hypo Vereinsbank innerhalb der paneuropäischen Gruppe der UniCredit. Mhm. Und ja, in dem Bereich habe ich mich weiterentwickelt vom Börsenhändler für Rentenpapiere in Origination, habe dort neue Missionsgeschäft begleitet, dort auch strukturierte Produkte mit auf den Weg gebracht. Und da kam der Connex zum Zertifikategeschäft und der Leidenschaft für Anlageprodukte.
Das Zertifikategeschäft in Europa ist ja unter diesem Namen noch gar nicht so alt, ein paar Jahrzehnte, maximal 2-3 Jahrzehnte. Und der DDV, der Deutsche Derivateverband, hat sich jetzt im Bundesverband für strukturierte Wertpapiere, glaube ich, umbenannt, vor wenigen Tagen erst. Du hast gesagt, du hast schon strukturiert, bevor es, glaube ich, Zertifikate, das hast du nicht gesagt, aber das vermute ich jetzt. Was waren da die Ursprünge, dass es bis es zum heutigen Zertifikat gekommen ist?
Also Optionsscheine hat es ja schon immer gegeben.
Genau.
Also das ist eine der frühesten Entwicklungen aus den 90ern, dass es schon Optionsscheine gegeben hat.
Und schon in den 80ern sogar, mit denen
habe ich ja die japanischen Optionsscheine waren eine der ersten im Wertpapierbereich. Und dann gab es ja letztendlich durch die Indizes den DAX auch relativ schnell Put und also Call- und Put-Optionsscheine auf den DAX. Und daraus entwickelte sich natürlich eine Zertifikatewelt. Und ja, die strukturierten Produkte waren auch vielseitig, wie sie heute teilweise noch in Frankreich verwendet werden, wurden zu Beginn in Deutschland, im deutschsprachigen Markt, die strukturierten Produkte in Fondsmantel mehr oder weniger abgebildet. Und in diesen Fondsmantel, aus Diversifizitätsgründen, musste man natürlich viele Emittenten reinholen. Man hat ja auch sehr viele Richtlinien dafür. Und in diesem Bereich war ich tätig und habe dann die Emittenten betreut von der Seite. Mhm. Und von dieser Seite her bin ich dann zu den strukturierten Produkten gekommen, weil es erstmalig Payoffs, Auszahlungsprofile waren, die wir heute kennen, von Bonuszertifikaten her, von Garantmechanismen her, Partizipationszertifikate. Und das hat es damals im Vormantel gegeben, bis sich das Ganze dann so entwickelt hat, dass das aus dem Wertpapierprospekt ein eigenes Wertpapier wurde.
Und macht man jetzt natürlich über Schuldverschreibungen, Anleihen quasi. Man hat auch das Emittentenrisiko, das in Österreich natürlich glücklicherweise bis jetzt fast nie ein Thema war. Wir sind da davon gekommen und das ist gut so und das soll auch so bleiben. Ich möchte es nur erwähnt haben an dieser Stelle. 2006 ist dann das Zertifikateforum Austria gegründet worden. Und ihr habt durch die Übernahme auch der Bank Austria eine starke österreichische Tangente immer gehabt und ich darf dich jetzt begrüßen als denjenigen Vorstand im Zertifikateforum Austria, der seit Anfang an dabei ist. Das ist auch, glaube ich, auch einen Applaus wert, so zwischendurch mal imaginär. Aber erzähl mal zur Gründungsgeschichte damals. Ihr habt euch als führende Emittenten mit anderen zusammengerafft und habt gesagt, wir brauchen das jetzt. Aber warum eigentlich?
Letztendlich ist es so, dass man kennt ja Verbände aus vielen Branchen. Da wären wir jetzt nicht die erste Branche, die sich in einem Verband zusammentut. Warum macht man das? Das macht man natürlich, um auf der einen Seite mediale Aufmerksamkeit zu gewinnen, dass man sagt, schau her, hier tun sich ein paar Verbände zu Emittenten zusammen. Wir kämpfen für die gleiche Story. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich erkannt, dass wenn man mit einer Stimme spricht, und das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, erst recht nach 2008, der Bankenkrise, dass man mit einer Stimme Richtung Regulatorik spricht und dann auch mit einer Stimme mit den Schwesterverbänden in Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter, damit man dort auch auf europäischer Ebene, wo ja jetzt mehr oder weniger die Regulatorik ja erfunden wird, will ich nicht sagen, aber zumindest zusammenläuft und uns in die entsprechenden Regionen da hier entsprechend auch beeinflusst. Da ist es schon wichtig, dass man mit einer Stimme spricht und deswegen haben wir auch den Verband gegründet.
Und wie gesagt, du bist seit Anfang dabei, seit 2019 der Vorsitzende in diesem Zertifikateforum Austria. Ist auch eine schöne Rolle als Deutscher da, das Urgestein in Österreich zu sein, aber du bist auch Österreich-Verantwortlicher, wie wir in der Anmoderation gesagt haben. Frage an einen, der beide Märkte kennt und kennen muss. Wo siehst du die größten Unterschiede im Zertifikate-Anlageverhalten zwischen Deutschen und Österreicherinnen und Österreichern?
Der ist gar nicht so groß. Also wenn man den europäischen Kontext nimmt, sind die beiden Märkte schon sehr vergleichbar. Mhm. Keine Frage. Das liegt schon daran, dass dadurch, dass die Presselandschaft, die Medienlandschaft immer mal über den Tellerrand in das andere Nachbarland schaut.
Es wäre auch wegen der Sprache gibt, natürlich.
Ist, ne? Genau, ja. Darauf will ich hinaus, es ist die gleiche Sprache. Und so tut's. Dann gibt es viele Banken, die eh schon grenzüberschreitend tätig waren. Das heißt, die Anlagephilosophie auch des Menschen ist ähnlich, aber auch anders. Der Österreicher ist noch deutlich sparbuchaffiner, als es der deutsche Anleger ist. Mhm. Und deswegen sind auch die Produkte in Österreich zu Beginn deutlich fokussiert auf Kapitalschutz gewesen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren verändert, weil auch hier erkannt wird, wenn man die Inflation schlagen möchte, wenn man mehr Partizipation an den Aktienmärkten haben will, muss man weg vom Kapitalschutz und eher in Direktinvestments gehen oder, und dafür stehen halt die Zertifikate, in Produkte mit Absicherungen und Renditechancen.
Das Zertifikateforum hat eigentlich relativ stabile Mitglieder. Ich glaube, die Volksbank war am Anfang dabei, ist dann weggefallen.
Saal-Oppenheim,
stimmt. Was waren das für Zeiten? Ja, Grüße an Fritz Strobel und an Heinz Karasek und all diese Legenden natürlich, um nur zwei zu nennen, einen von jedem Haus. Bitte sag uns doch mal die Zusammensetzung der Mitglieder, also der Emittentenmitglieder heute und zuletzt zu deinem eigenen Unternehmen und bei dem bleiben wir dann natürlich länger.
Gerne. Also Mitglied beim Zertifikatforum Österreich ist jetzt die Raiffeisen, RBI, die ehemals Centrobank, ja auch seit Anfang des Jahres jetzt zur RBI entsprechend umfirmiert wurde und darüber hinaus noch die Erste Group, ganz prominent zu nennen und so wie ich nannte, die Bank Austria logischerweise und seit einigen Jahren ist auch Vontobel dabei und auch mit Heiko Geiger im Vorstand und der Vontobel wird neben dem Heiko Geiger für Vontobel auch vom Uwe Kohler und Philipp Arnold bestückt.
Du hast jetzt Bank Austria gesagt. Wir sitzen jetzt vis-à-vis. Ich kenne dich, den Frank, deine Produkte unter One Markets und der Bank Austria, UniCredit und HVB und so weiter. Was ist der Brand, den wir Journalisten verwenden sollen? Was hörst du am liebsten und wo geht da die Reise hin?
Das ist ganz klar One Markets bei UniCredit.
One Markets bei UniCredit.
Warum ist das so? Weil wir für One Markets, das ist eine Produktmarke, die wir schon seit einigen Jahren etabliert haben. One für einen Zugang, Markets für alle Märkte. Das heißt, One Markets bietet den Zugang zu Märkten, für alle Anleger jeder Art und bei UniCredit, weil das der Anbieter ist, denn wir haben durch unseren Konzern in diversen Ländern auch unseren Vertrieb, ob das in Italien, Österreich, Deutschland ist. Wir haben Aktivitäten in Osteuropa sehr stark, in verschiedenen Ländern dort und auch in Frankreich und haben dort mehr oder weniger die Brand UniCredit und deswegen ist der Name, der alles verbindet, One Markets bei UniCredit.
Klingt schlüssig und danke mal für diese Aufklärung auch. Ist nämlich gar nicht so leicht mit Archiven und so weiter. Man will es ja richtig machen, auch als Journalist. Und wir haben da vor uns liegen auch die Broschüre ZW Zertifikate herausgegeben vom Zertifikateforum Austria. Da möchte ich dann mit dir ein paar Begrifflichkeiten durchgehen, auch bewusst für Einsteiger.
Gerne.
Aber zunächst ziehe ich trotzdem noch vor, ohne dass wir die Einsteigerfragen noch beantwortet haben, aber die kann man dann nachhören. Wo würdest du die Stärken von One Markets bei UniCredit sehen innerhalb dieser Zertifikate-Geschichte, die riesig ist vom Angebot her?
One Markets, wir bieten halt eine sehr breite, aber auch individuelle Produktpalette an für konservative Kunden, also jeglicher Risikokalör, aber auch für Kunden, die entsprechend ihrem Risiko auch eher auf Aktienthemen setzen. Das heißt, wir haben eine breite Produktpalette von Anlageprodukten, vom Kapitalschutz hin und wenn wir ins Detail gehen, Aktienanleihen und Expresszertifikaten, aber auch immer mehr jetzt entsprechend Produkte rund um Zinsen, das heißt, ob das Stufenzinsanleihen sind oder entsprechende Euribor-gelinkte, das heißt so quasi an dem Euribor-gelinkten Satz in Europa dann entsprechende Verzinsungen haben, die können eine Mindestverzinsung haben, die können eine Maximalverzinsung haben. Also wir gehen sehr stark auf die Risikobereitschaft des Kunden ein, was den sogenannten Payoff, das Auszahlungsprozedere angeht. Aber inhaltlich schauen wir natürlich, dass die Themen, von denen wir glauben, dass sie in der Zukunft für den Anleger interessant sein werden, dass wir die als Basiswert verpacken. Das können Strategieindizes sein, die auf Megatrends setzen. Es können Einzeltitel sein, von denen wir glauben, auch in unseren Research-Abteilungen untermauert, und so, dass hier entsprechend Buy and Hold auf jeden Fall das Mindestvorgabe ist bei Aktienbasiswerten. Und dementsprechend machen wir dadurch auch Investmentprodukte investierbar, die sonst nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen.
Hast du persönlich eine Lieblingszertifikatestruktur, eine Form?
Also ich finde die Aktienanleihen sehr passend, okay, weil die Aktienanleihen, die es im Übrigen auch in der Weiterentwicklung auf Fonds als Basiswert gibt, da wird am Ende dann entsprechend, wenn die Barriere dann gerissen wird, der Fonds geliefert im Gegensatz zur Aktie. Aber der Fonds ist ja auch ein Aktienindex beziehungsweise ein Aktienfonds. Also das Risiko ist ein ähnliches, nur schon per se diversifizierter und fokussierter auf ein Thema, was der Fondsmanager sich ausgesucht hat. Aber nein, Aktienanleihen finde ich sehr spannend, weil sie zum einen einen festen Ertrag versprechen und verbunden natürlich mit dem Risiko, dass am Laufzeitende gegebenenfalls die Aktie geliefert wird. Aber wenn der Kunde sowieso schon diese Art von Aktie im Depot hat und sich dann diversifiziert durch eine Aktienanleihe, dann hat er eh schon ein positives Momentum, eine positive Grundstellung für diese Aktie. Und wenn er sie dann noch geliefert bekommt, ist das für den Kunden dann auch eine Aussicht, da langfristig investiert zu bleiben. Was sowieso das mein Credo an sich für den Wertpapiermarkt ist, lange investiert zu bleiben.
Ich nutze jetzt, wie avisiert, die Möglichkeit, den Vorsitzenden vom Zertifikateforum Austria vis-à-vis sitzen zu haben für dieses große Requesting bei meiner Person immer, dass wir einsteigergerechte Folgen machen, wo man wirklich mal von null auf beginnt. Und das Zertifikateforum Austria, zertifikateforum.at, darf ich da empfehlen, hat auf der Homepage einige schöne Sachen drinnen. Ich habe hier physisch vor mir liegen etwas, was man auch digital konsumieren kann, nämlich Z wie Zertifikate, Basiswissen für Anleger. Mhm. Und da möchte ich jetzt mit dir eine kleine Reise, ich lege dir das physisch denn mal hin. Und ja, da möchte ich mit dir einfach mal beginnen, die Grundlagen durchzugehen, jetzt weniger zum Forum selbst, sondern zu den Grundlagen von Zertifikaten. Was sind Zertifikate überhaupt? Schauen wir mal, dass wir da die Einsteiger mal ein bisschen abholen.
Das ist sehr wichtig und vielen Dank, dass wir das hier mal so durchgehen müssen dürfen. Denn es ist wichtig, dass man sich erstmal mit Produkten auseinandersetzt.
Unbedingt.
Da muss ich mal ein bisschen ausholen, denn das Finanzthema rund, also das Thema Bildung rund um Finanzthemen liegt uns als Forum natürlich auch am Herzen, das hier nach vorne zu bringen und entsprechend zu unterstützen. Wir selber machen das natürlich mit Aufklärung rund um Produkte, haben aber auch bei unseren Kongressen, die wir veranstalten und unseren Tagungen auch immer die politische Botschaft dabei, dass auch Finanzbildung entsprechend schon in der Schule eingesetzt werden muss. Warum? Denn mit Finanzbildung setzt man sich eher auseinander mit Aktieninvestments und verliert auch die Scheu, in Aktien zu investieren. Und das ist etwas ganz Wichtiges für die Vermögensaufbau, für die Vorsorge langfristig, unabhängig von den Pensionslücken, die jetzt auch noch on top als Diskussion im Moment politisch im Raum stehen, sind natürlich Investitionen in Aktien oder aktienähnliche Produkte von vornherein sehr sinnvoll. Wir haben hier eine Broschüre entwickelt, die nennt sich ZW-Zertifikate und wir haben versucht, das Ganze einzuordnen.
Ich möchte ganz kurz jetzt an dieser frühen Stelle noch einmal unterbrechen, weil wer sich das PDF in den Shownotes jetzt holen möchte, da sage ich mal, tut's das und ihr könnt mitschauen und so das gesprochene Wort von Frank noch besser einordnen, wenn das dann vor eurem Auge ist, nicht nur geistig, sondern wirklich auch. Wir sind ja auf der Doppelseite 8-9, da ist dann auf der rechten Seite so ein Fußballfeld und zu dem wird der Frank gleich kommen.
In der Tat, und wir haben es versucht, ein bisschen wie ein Fußballfeld einzuordnen. Warum? Weil es auch im Sport, jetzt haben wir den Fußball genommen, weil es ein sehr, sehr plastisches Beispiel ist mit entsprechenden konservativen Produkten mit Kapitalschutz, die vergleichen wir, die stehen dann in der Abwehr mehr oder weniger für das Depot. Wenn man allerdings hingeht und sagt, man will ein bisschen offensiver agieren, dann kann man natürlich auch Optionsscheine und Hebelprodukte einsetzen. Das ist aber eher als Beimischung, sollte auf keinen Fall ein singulärer Bestandteil in einem Depot sein. Und dementsprechend gibt es dann auch diese Produkte im Mittelfeld und das ist fast die größte Gruppe. Warum? Weil sie dort sehr, sehr vielseitig ist. Das sind von Bonuszertifikaten bis Aktienanleihen, Expresszertifikaten, einiges dabei. Und ja, die sogenannten Kapitalschutzprodukte sind eines der wichtigsten Produkte. Mhm. Hier das Zertifikateforum und dementsprechend nehmen sie auch einen großen Teil nachher ein.
Und ihr habt sie im defensiven Bereich vom Fußballfeld angesiedelt. Letzte Frage noch zum Fußballfeld. Ist es jetzt für mich als Anleger eine Empfehlung, dass von jedem Teil ein bisschen was in meine Asset Allocation reinzunehmen oder soll es eher nur illustrieren, wie sich das Risiko verhält und so weiter? Oder empfehlt ihr wirklich zu sagen, es gehört Kapitalschutz genauso rein wie Knockout und Hebel?
Also das Zertifikateforum kann nicht empfehlen.
Denn genau.
Empfehlen kann
ich
nur,
kann
nur derjenige, der sich, also der Kunde selber kennt sich selber, er kennt seinen Risikoappetit und wenn er selber nicht weiß, wo die Reise hingehen soll in der Veranlagung, dann rate ich natürlich dazu, den Anlageberater zu Rate zu ziehen im wahrsten Sinne des Wortes und mit ihm dann entsprechend eine Depotaufstellung zu machen, eine Depotanalyse und meistens geht die ja auch über das Wertpapier hinaus. Mhm. Denn die Wertpapiere sind sehr oft bei den Anlegern nur ein Bestandteil von ihren Anlagen. Zum Beispiel, wenn einer eine Eigentumswohnung hat, dann ist er in der im Immobilienbereich schon recht investiert, dann muss es nicht unbedingt jetzt noch eine Immobilienaktie sein, sage ich mal. Es sei denn, die gehört auch zur Diversifizierung da rein. Mhm. Das kann man natürlich auch wieder machen. Ich will nur darauf hinaus, dass es verschiedene Assetklassen gibt. Mhm. Und wenn man von vornherein bei Stunde Null mehr oder weniger mit einem Depot anfängt, dann hat man idealerweise natürlich auch schon etwas auf dem Sparbuch, denn man sollte auch nicht von vornherein sofort bei Stunde Null mit einem Depot beginnen, es sei denn, man wählt einen Sparplan. Mhm. Da von Kindesbeinen an hier monatlich zu sparen in Wertpapierprodukte ist eine wirklich sinnvolle Anlagemöglichkeit, die ich jedem Elternteil mit auf den Weg geben kann, das für seine Kinder mal in Erwägung zu ziehen. Und nein, nochmal auf das Fußballfeld zurückzukommen, es muss nicht sein, dass von jedem Produkt alles dabei ist. Das würde das Ganze auch unübersichtlich machen. Was wir hier machen ist, wir versuchen hier mit diesem Fußballfeld dem Kunden eine Möglichkeit zu geben, für sich herauszufinden, was sind denn das für Produkte? Welche Produkte gibt es denn überhaupt und welche Produkte passen zu meiner Risikoneigung?
Ich liebe diesen Vergleich. Ich wollte es nur am Anfang noch bringen zur Erklärung. Und wir bleiben mal defensiv und beginnen mal mit den Schutzprodukten natürlich. Genau. Lieber Frank, du hast jetzt umgeblättert auf die Doppelseite 12-13. Und wir sind bei Kapitalschutzzertifikaten.
Genau. Als Einstieg darf ich natürlich auch noch sagen, dass es verbunden mit all diesen Produkten auch Risiken und Chancen gibt.
Ja.
Und die Risiken darf man natürlich nicht unterschätzen. Du hattest eingangs erwähnt, dass diese Wertpapiere von Emittenten begeben werden. Mhm. Und Emittenten ist quasi der Herausgeber, der Schuldner dieses Papiers. Und der sollte natürlich eine ordentliche Sicherheit bieten können, im Fachjargon heißt das ein sehr gutes Rating haben, dementsprechend eine sehr, sehr gute Bewertung von Agenturen, die nichts anderes tun, als schauen, wie gut ist die Qualität eines Unternehmens und das wird gerankt in verschiedene Klassen, da gibt es dann, sind zwar bei Sterneköchen, wird es man in Sternen sehen und bei den Agenturen sind es eher so Buchstaben von Triple B, Double A, Single A, Triple A.
Vielleicht nochmal mit Plus und Minus.
Plus und Minus, um die Nuancen noch weiterzugeben. Und dann gibt's auch noch Tendenzen mit Positive Outlook und so weiter. Und da sollte man auf jeden Fall die Emittenten nehmen, die so im sogenannten Investment Grade sind, also im Investitionsgrad ganz weit oben stehen. Und dazu gehören alle Emittenten, die auch jetzt im österreichischen Verband dabei sind.
Und das eine ist ganz wichtige wichtig. Information und präzisieren möchte ich noch sagen, Banken sind das natürlich.
Genau, ne? Das sind Banken, die hier reguliert werden, auch von der Aufsicht her. Das heißt, es gibt ja einen Wertpapierprospekt und aus diesem Wertpapierprospekt werden Emissionen begeben und diese Emissionen haben Chancen und Risiken. Und Risiken sind sehr oft natürlich auch die Aktienkursrisiken selber, weil man kann sich vorstellen, dass wenn eine Aktie steigt, dann führt das beim Verkauf zu Gewinnen. Und wenn man Aktien fallen und verkauft sie dann, dann führt es zu Verlusten. Man kann sie dann aber auch noch halten und hoffen, dass sie wieder steigen. Und Kapitalschutzzertifikate, die sagen dem Kunden, am Laufzeitende dieses Produktes gibt es auf jeden Fall den Kapitalschutz wieder. Mhm. Der kann 90% sein vom Investment oder auch 100%. Mittlerweile sind wir wieder bei 100. Bei den Negativzinsen waren wir negativ.
Genau.
Und dann musste man unter 100 gehen. Und diese Kapitalschutzprodukte, die sichern zumindest das eingesetzte Vermögen, den Nennbetrag sozusagen, unabhängig von den Kosten, die natürlich auch wie bei jedem Kauf und Verkauf auch bei Aktien dazukommen. Und diese Kapitalschutzzertifikate haben den Vorteil, dass sie neben dem Kapitalschutz Partizipation an Aktien oder aktienähnlichen Indizes bieten, in welcher Form auch immer. Da gibt es verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten, wo jeder Emittent so seine Favorites hat, um es mal so zu sagen. Und da sollte man sich dann natürlich auch auf den Emittentenseiten schlau machen, was der Emittent zu bieten hat.
Da möchte ich gleich auch eine Lanze brechen im positivsten Sinne für die Emittenten. Ihr habt alle miteinander sehr hervorragende Homepages mit unglaublich guten Funktionalitäten, vom Wissen bis zu Findern von Produkten. Und ja, dort findet man durchaus auch viel. Du hast jetzt umgeblättert zu deinem Liebling, zu den Aktienanleihen. Du hast das zuvor erwähnt. Wir sind mittlerweile, wer weiter scrollen will, auf den Seiten 22 und 23. Und bitte, Frank.
Genau. Hier werden die Aktienanleihen erklärt. Das ist eine wichtige Anlagegruppe. Die hat sich in den letzten Jahren doch auch sehr stark weiterentwickelt beziehungsweise in den Vordergrund gespielt, weil durch die Chance auf Mehrertrag gerade diese Produktgruppe hier einen großen Fokus erhält. Und das Interessante ist dabei, dass hier ein Aktieninvestment umgewandelt wird in ein Investment, was laufende Erträge zahlt und zwar fix, das heißt über 3 oder 4 Jahre, manchmal läuft eine Aktienanleihe auch nur ein Jahr, gibt es Coupons von 5, 6, 7 oder wie viel auch immer, auch 10%. Mhm. Das hängt sehr stark davon ab von den Dividenden des Aktienunternehmens, weil das ist bei allen Produkten so, unter anderem auch ein allgemeines Risiko, weil diese Dividenden nicht dem Anleger direkt ausgezahlt werden, sondern sie werden reinvestiert in den Mechanismus und führen dazu, dass dieses Produkt dann Fixzinszahlungen auszahlen kann. Mhm. Und wenn am Laufzeitende die Aktie über ein bestimmtes Level ist, dann bekommt man auch 100% zurückgezahlt. Und dementsprechend ist das eins meiner Lieblingsprodukte, weil es hier einen Fixzins gibt über die Laufzeit und am Ende 100%, wenn es über die Barriere schließt. Risiko, es schließt nicht über die Barriere oder dem sogenannten Strike, dann erhält der Anleger die Aktien geliefert, mhm, und kann dann selber entscheiden, ob er sie langfristig weiterhält oder kurzfristig verkauft.
Also man sucht sich hier Aktienanleihen auf Aktien aus, die man entweder zur Not irgendwann sowieso besitzen will oder bei denen man zumindest von einer Seitwärtsbewegung oder steigenden Kursen ausgeht.
Du hast es gesagt, das ist genau der Vorteil von diesen Produkten, denn man partizipiert ja nicht an den Aktienkursentwicklungen. Diese Erträge sind begrenzt, aber die Coupons haben so eine hohe, sind so hohe Attraktivität, wenn ich es mal so ausdrücken darf, dass der Kunde dadurch entschädigt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Er bekommt einen hohen Fixkupon und das ist gerade in Seitwärtsmärkten besonders und das macht auch die Zertifikatebranche aus, gerade bei diesen Produkten aus dem Mittelfeld, dass diese Produkte hier davon profitieren, dass in Seitwärtsmärkten eine überdurchschnittliche Rendite erzielt werden kann und deswegen gehören diese Produkte auch deswegen ins Depot, weil wir sehr oft Seitwärtsmärkte haben und dementsprechend auch hier davon profitieren können und die Performance im Depot verbessern können.
Es ist ein weiterer Grund, den ich noch kurz einwerfen möchte, meiner Meinung nach für die höheren Coupons da, wenn die Aktie sehr schwankungsfreudig, sehr volatil ist. Es muss also nicht zwingend eine hohe Dividende sein, sondern
der nächste, Einflussfaktor, der sehr wichtig ist, ist die hohe Volatilität. Mhm. Denn was bedeutet das? Je volatiler ein Aktienmarkt ist, was heißt volatil? Volatil bedeutet, der bewegt sich ratzfatz rauf und runter. Der steigt mal 3, 4, 5%, dann fällt er wieder. Und es gibt aber auch Aktien, die sind weniger reagibel und die sind stabiler. Und da ist ist natürlich dann auch die Optionskomponente. Und jetzt holen wir ein bisschen aus Optionsscheinberechnung, ist die natürlich nicht so attraktiv. Warum? Weil man ja keine hohe Erwartung an diese Schwankungsbreite hat. Also man ist sich relativ sicher im Markt, dass der Streik am Laufzeitende irgendwie mal doch stabil bleibt und nicht zur Auszahlung, zur Lieferung kommt. Und je höher die Volatilität ist, desto höher ist natürlich die Chance, dass am Laufzeitende dann auch so ein Strike mal gerissen werden kann. So ein, wie beim Hochsprung wird die Latte gerissen.
Ja,
und
genau.
Dann ist entsprechend wichtig, dass man da die Aktien geliefert bekommt. Und ja, es ist aber auch wichtig zu sehen, dass unabhängig von der Dividende dann auch die Volatilität für die Auszahlung eine Rolle spielt.
Ein spannendes Produkt. Und gehen wir weiter. Was immer du hier präferieren. Wir werden die Broschüre nicht ganz durchgehen können, sondern ein paar Highlights. Ich glaube, wir machen das eher jetzt im Fußball-Fail. Wir werden jetzt offensiver. Was wählst du noch aus, lieber Frank?
Was haben wir? Es gibt natürlich noch einen Mechanismus, den ich allen
Express-Zertifikate
Herz bringen möchte. Das ist der sogenannte Express-Mechanismus.
Seiten 28, 29.
Genau. Das bedeutet, Express heißt schnell. Das heißt aber auch, dass ich die Chance habe, dass ein Produkt vorzeitig ausgezahlt werden kann. Mhm. Das legt nicht der Emittent fest, sondern, und das ist auch ein Vorteil von Zertifikaten, man weiß am Anfang, wie ist das Auszahlungsprofil. Mhm. Ich weiß also genau, was zu welchem Zeitpunkt passiert. Das ist alles beschrieben in dem sogenannten Wertpapierprospekt, in den Bedingungen, die dafür gelten, und auch dann zur plakativen Erklärung in den Foldern der Emittenten. Und bei einem Express-Zertifikat ist es so, dass bei einer Laufzeit, nehmen wir mal an, bei 4 Jahren, wird aber jedes Jahr geschaut, wie ist denn jetzt der Aktienindex oder die Aktie. Ist die schon über dem Einstand vom letzten Jahr? Und sehr oft ist es so, dass diese Beobachtungsschwelle bei 100 ist, 100%, sprich gleiches Level wie vorher.
Ja.
Und wenn die über diesem Vorjahr ist, dann bekomme ich die Aktie bzw. die Anleihe schon, das Zertifikat, zu 100% zurückgezahlt mit Ertrag. Das hat den Vorteil, ich kann dann wieder neu überlegen, ist die Aktie noch, ist der Basiswert noch der richtige, ich kann es wieder veranlagen und dementsprechend habe ich hier eine Chance, relativ schnell wieder über Geld verfügen zu können. Und wenn die Aktie nicht über den sogenannten Initial, den ersten Beobachtungstag ist, sondern noch drunter, dann wiederholt sich das Prozedere im Jahr 2, Jahr 3 und Jahr 4. Mhm. Der Vorteil dabei ist, dass ich dann immer wieder neue Coupons bekomme. Und der Vorteil bei Express-Zertifikaten, dadurch, dass es diesen Rückzahlungsmechanismus gibt, gibt es in der Regel auch einen höheren Coupon für den Kunden, weil er das Wiederveranlagungsrisiko auch hat, dass er in einem Jahr wieder entsprechend auch neu das Papier anlegen muss. Aber in der Regel sind diese Express-Zertifikate mit einem höheren Coupon ausgestattet.
Ich möchte dazu noch etwas verlinken. Du hast nämlich vor wenigen Wochen mit meinem Kollegen Robert Gillinger, vielleicht 2-3 Monate her, eine tolle Folge auch gemacht zu dem Thema Express-Zertifikate in seinem Podcast, den er gemeinsam mit der Börse Express und Dadat natürlich macht. Werden wir verlinken. Da gibt's bei diesem Produkt noch in die Tiefe. Und ich blende jetzt nochmal zurück als gelernter Österreicher zu einem meiner Lieblingsprodukte. Bitte aber deine Worte dazu, nämlich die Bonuszertifikate, die sind hier in Österreich sehr, sehr beliebt.
Das Beste zum Schluss, denn die Bonuszertifikate kennzeichnen sich
Seite 16, 17.
Kennzeichnen sich durch einen besonderen Mechanismus aus, denn da wird am Laufzeitende, und das ist auch mir persönlich wichtig, zu sagen, es gibt bei all diesen Produkten sogenannte Beobachtungstage. Man beobachtet, wann passiert was. Und wenn man natürlich jeden Tag beobachtet, ist natürlich die Chance, dass jeden Tag irgendeine Aktie sehr stark schwankt, die Chance ist natürlich höher, als wenn man nur am Laufzeitende schaut. Das heißt, es gibt, und darauf sollten die Zuhörer achten, es gibt Produkte, da ist die Beobachtung nur am Laufzeitende und da interessiert es das Produkt nicht, ob die Aktie jetzt vorher sehr stark gestiegen oder gefallen ist, sondern wichtig ist der Stand am Laufzeitende. Und es gibt Produkte, da ist eine kontinuierliche Beobachtung der Schwelle vorhanden. Die birgt ein höheres Risiko, meistens verbunden dann aber auch mit einem höheren Ertragschance. Aber auch hier haben wir oft in den Märkten gesehen, dass wenn Aktien negative Nachrichten haben, meistens fallen sie schneller, als sie nachher wieder steigen. Ja. Aber sie steigen meistens sehr oft dann auch wieder. Das heißt, wenn wir hier einen sehr, sehr starken Kursverfall haben, dann ist oft bei manchen Papieren wird dann diese Bonusbarriere gerissen, diese Bonusschwelle. Und dann ist das Papier in dem Sinne so zu behandeln wie eine Aktie ohne Dividende. Das wird am Laufzeitende nämlich dann ausgezahlt als Aktie oder auch Cash gesettelt. Das sind entsprechend zwei unterschiedliche Merkmale von Zertifikaten, dass sie entweder die zugrunde liegende Aktie liefern oder
Aktienanleihe zum Beispiel,
ne? Eine Aktienanleihe meistens, ja. Oder entsprechend auch nur den Cashbetrag ausgleichen. Das heißt, der wird dann bewertet zum Aktienkurs Laufzeitende versus Aktienkurs zu Beginn und das ist dann die Auszahlung. Und der Vorteil bei einem Bonuszertifikat ist, wenn ich zum Laufzeitende, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, über 100 bin, oder über 50%, und das ist auch ein Kern des Produktes, da können die Aktien, das ist ideal für Seitwärtsbewegungen und auch für stärkere Seitwärtsbewegungen, die können die Aktien, die Basiswerte selbst 50% fallen und ich bekomme trotzdem 100% plus den Bonusbetrag wieder. Das heißt also, im Grunde genommen ist das eins der wesentlichen Produkte für den Seitwärtsmarkt.
Mhm. Und wir Österreicher lieben das. Es gibt leider auf österreichische Aktien, das ist ein Wunsch an euch alle, Emittenten in Österreich viel zu wenig Produkte auf die ATX-Werte. Mhm. Was Bonus, ich liebe sie, ja, was, wie auch immer. Lieber Frank, ich glaube, wir haben uns da spannende Sachen ausgesucht aus der tollen Broschüre. Danke, ich möchte Christian. Nur ganz, ganz kurz noch erwähnen, diese Stürmer, diese ganz, ganz schnellen Turbos, Calls, Puts, K.O.-Geschichten und so weiter, die in Deutschland vor allem börslich sehr beliebt sind, wo man ultraschnell agieren kann, wenn man das will.
Ja. Also da gibt es sehr starke Ausprägungen. Es gibt ja sogar Faktorzertifikate, die hier die Kursentwicklung mal Faktor X nehmen. Und da ist der Faktor 4 nicht der größte, den ich kenne, sondern sogar noch mehrere. Ist natürlich etwas für Selbstentscheider. Mhm. B, für Kunden, die sich des Risikos bewusst sind, was sie da eingehen und Turbo-Zertifikate oder auch Knockout-Optionen, wie das Wort schon sagt, Knockout, dann beim Boxen wird man sagen, da liegt er.
Genau, dann liegt er. Genau, man steht zwar als Anleger wieder auf, aber das Zertifikat liegt.
Das heißt, man sollte erst recht bei dieser Art von Produkten diversifizieren.
Ja, und für die Selbstentscheider natürlich, wenn man ein großes Wertpapierportfolio hat, kann man diese Dinge natürlich auch temporär zur Absicherung nehmen.
Ganz genau, das gibt nämlich auch die Produkte, das auch zur Absicherung setzt man dann auf fallende Kurse. Genau. Das heißt, man hat sein gesamtes Depot und sieht im Depot, okay, ich habe hier eine hohe europäische Lastigkeit oder deutsche Lastigkeit oder österreichische Österreich ein Schwerpunkt, dann kann man natürlich auch auf fallende Optionsscheine, also auf Put-Optionsscheine, auf den ATX, Put-Optionsscheine, auf den DAX oder auf den Eurostock setzen. Die natürlich auch mit Augenmaß, weil am Ende ist ja auch immer wichtig, zu welchem Zeitpunkt setze ich das ein. Gibt es gerade politische Entwicklungen oder Marktentwicklungen, von denen ich glaube, dass sie zu Turbulenzen führen können? Da muss man also schauen, welche Laufzeit wähle ich da? Auf der anderen Seite ist es auch immer, man kann dort auch mit den sogenannten Strikes, den Basispreisen spielen, denn dort ist es so, dass je mehr aus dem Geld der ist, ist natürlich auch diese Art von Produkten recht günstig. Man hat dadurch einen enormen Hebel und riskiert aber, wenn es schief läuft, auch nicht ganz so viel. Das heißt also, wenn man auf einen Crash setzen würde, könnte man mit wenig Einsatz und einem Strike, der deutlich tiefer als der jetzige Marktpreis ist, kann man da das Depot ein bisschen abfedern.
Und wie du gesagt hast, das Timing ist extrem wichtig, weil wenn die Kacke mal am Dampfen ist, wenn ich das so sagen darf, dann springen die Volatilitäten an, dass das extrem teuer wird, diese das Versicherung. Kommt noch
dazu. Genau, weil dann zu investieren, dann wird es teuer.
Dann wird es teuer. Abschließend noch, wenn man auf eure Homepages schaut, gibt es Zeichnungsprodukte, Primärmarkt.
Ja.
Und dann kann ich tausende Zertifikate am Sekundärmarkt kaufen. Ja. Auch da noch ein paar Worte bitte zu den Unterschieden.
Genau, der Unterschied ist, dass wir alle Banken, die entsprechend, die auch im Forum vertreten sind, haben ein Filialgeschäft. Und dieses Filialgeschäft ist dadurch gekennzeichnet, dass dort der Berater mit dem Kunden das für den Kunden passende Produkt auswählt. Und um sicherzustellen, dass der Berater heute ein Produkt kennt, was er übermorgen einem Kunden vorstellt oder erst nächste Woche, ist es natürlich wichtig, dass diese Produkte auch längerfristig zum Kauf zur Verfügung stehen. Das sind die sogenannten Zeichnungsphasen. Mhm. Das bietet dem Kunden die Sicherheit, dass wenn er heute ein Beratergespräch hat, also nächste Woche aber erst zum Berater kommt, dass es das Produkt noch gibt. Und es sichert dem Berater auch, dass er sich auf ein Produkt fokussieren kann. Deswegen gibt es in den Filialbanken eine Palette von Produkten, von Kapitalschutz hin bis zum Aktienanleihen Bonuszertifikate, die dem Vertrieb zur Verfügung stehen. Und wenn diese Zeichnungsfrist zu Ende ist, dann beginnt das Produkt quasi zu laufen, ist dann mehr oder weniger so ähnlich wie im Sekundärmarktpapier. Und im Sekundärmarkt kann man dann diese Papiere auch, und das ist auch ein Vorteil von Zertifikaten, die sind auch jederzeit im Sekundärmarkt käuflich zu A erwerben und B auch zu verkaufen. Das heißt, es gibt immer auch einen liquiden Sekundärmarkt.
Das war mir noch wichtig reinzubringen, und man findet da auch immer wieder Zuckerln bei den Zeichnungsprodukten, die gerade ganz aktuell sind. Stichwort, wenn KI in aller Munde ist, dann kann man bei euch was finden vielleicht, dass das gleich abbildet.
Ganz
da
genau.
Da seid ihr die schnellste Facette der Wertpapierwelt, glaube ich
mal. Ganz genau. Also das macht auch die Zertifikate aus, dass sie sehr schnell auf Marktsituationen, auf Trends, auf Investmenttrends setzen kann und das Thema auch relativ schnell umsetzen kann.
Lieber Frank, wunderbar für diesen Teil der Journey jetzt. Ich glaube, es war wichtig. Ich freue mich, dass als Beitrag in meiner Einsteigerserie für den Bereich Zertifikate zu spielen. Es ist vertiefendes, viel detaillierteres noch drin, aber ich glaube, wir haben den Einstieg jetzt wirklich geschafft, und die Urkunde, die macht Freude und Respekt, wie ihr das aufbereitet habt.
Gerne, danke.
Ich gehe zurück zu unserem Hauptpodcast jetzt nochmal. Du bist Vorsitzender im Forum in Österreich. Ja. Was fällt da an Arbeit an und was fällt auch an internationaler Arbeit, Stichwort Vernetzung mit den deutschen Kollegen zum Beispiel, die auch viel für Österreich tun?
Ja, das ist der Zertifikateverband bei uns, also der Zertifikateforum Austria, der hat sehr verschiedene Aufgaben. Auf der einen Seite erfassen wir eine Statistik, das heißt, man sieht, wie stark der Markt auf der einen Seite sich weiterentwickelt. Wir sind jetzt mit knapp 15 Milliarden an einem sehr, sehr hohen Niveau, und man sieht, wie attraktiv diese Produktgruppe ist. Zertifikate.
Muss ich dir wieder ins Wort fallen? 15 Milliarden, was jetzt? Assets under Management?
Ganz genau. 15 Milliarden, genau. Im Fondsbereich würde man sagen, Asset under Management. Mhm. Investiertes
Vermögen.
Kann
man hier nicht sagen, oder?
Es ist ja aber vergleichbar mit der Fondsbranche, wäre es, weil das sind Kundengelder, die quasi gebunden sind in der Anlage dieser Produkte.
Mhm. Und das umfasst euch vier Mitglieder
des Forums? Das sind nur die vier Mitglieder, aber die vier Mitglieder haben sich hochgerechnet. Wir glauben, dass wir einen Marktanteil von 65% haben.
Okay, also kommt man so auf 25 kommt, oder
nein,
so.
Nein, nein, diese 15 sind genau diese
100. Das ist schon antizipiert.
Genau, die sind die antizipierten.
Okay,
das heißt, die 15 Milliarden ist der antizipierte Markt für Österreich.
Siehst, das wusste ich auch nicht.
Und dort haben wir hier entsprechend, diese Statistik wird monatlich erfasst, und es kommen monatlich dann auch die Details dazu, wie welche Produktgruppe sich in welche Richtung entwickelt, wo der Fokus ist. Das ist eine Aufgabe des Forums. Dann haben wir einen eigenen Kreis, Arbeitskreis Recht und Compliance, weil wir hier nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene sehr viel regulatorische Themen zu besprechen haben und wir Inputs Richtung Finanzministerium, Richtung Wirtschaftskammer geben, und auch das entsprechend kooperieren wir da auch mit dem deutschen Verband, und ZFA ist ja auch seit 2009 Mitglied im europäischen Verband, sogenannte EUSIPA, das ist der Dachverband,
kann man fast nicht sagen.
Genau, da bin ich auch aktiv, quasi der Außenminister
für Österreich. Da müssen wir die Heike Abter auch noch nennen.
Und Heike Abter hier ist die, ist ja bei uns im Zertifikateforum im Aufsichtsrat die Vorsitzende und vertritt mehr oder weniger EUSIPA auch Richtung Europa als Vorsitzende des Europäischen Verbandes. Das heißt, Österreich spielt hier im Europäischen Verband eine große Rolle. Und das ist eine große Aufgabe, und dann liegt es uns natürlich am Herzen, auch das Thema Finanzbildung nach vorne zu bringen und das Vorsorge-Thema auch entsprechend so zu gestalten, dass Kunden frühzeitig und Menschen frühzeitig investieren, und dass da auch die Politik sich da das zu Herzen nimmt und die Produkte für die Vorsorge entsprechend steuerlich positiv, wenn nicht sogar fördert.
Ja, Förderung, ich bin da immer so sehr, nur nicht schlechter stellen als alles andere, aber das Förderung wäre gewonnen. Natürlich schön. Ich möchte die Journey noch einmal zurückdrehen kurz. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass der Faktor Sparpläne so modern, so wichtig, so sinnvoll geworden ist, gerade bei den jungen Leuten und deren Eltern oder selbst junge Leute. Wie sparplanfähig sind Zertifikate und was ist da noch zu tun für die Industrie, dass das vielleicht noch mehr wird?
Gut, wichtig ist, dass die Bank ein Abwicklungssystem hat, dass das funktioniert.
Genau.
Und es gibt Anbieter, die das anbieten und da freue ich mich sehr drüber. Es gibt natürlich auch andere Branchen, die das schon ständig haben. Da braucht man nur in die Fondswelt zu gehen. Da ist ein Sparplan ein sehr, sehr beliebtes Medium, um hier mit kleinen Beträgen zu investieren. Und es sollte natürlich aber auch für Zertifikate möglich sein, weil man damit dann auch die Risikostruktur noch mehr optimiert.
Ich glaube nämlich, da ist noch Luft für die Industrie, da noch viel mehr tun zu können, um auf diesen Megatrend da auch noch stärker mitpartizipieren zu können, weil ich glaube, das Wort Partizipation steckt ja in vielen Zertifikaten einfach drin. Es ist ein tolles Produkt, es ist einfach. Der Willi Seleder, auch Raiffeisen früher, jetzt Katrin hat mal gesagt, sind die besseren Aktien die Zertifikate, ist auch irgendwie recht, meine Meinung.
Und Zertifikate gehören in jedes Depot, denn sie gehören rein, weil sie diversifizieren, weil sie Mehrwert schaffen und letztendlich von der Risikoneigung zwischen Anleihe und Aktie stehen.
Mhm. Abschließende Frage, bevor ich noch zu Fußball komme, aber die abschließende Frage zum Zertifikatebereich. Ich glaube, so wie das Gespräch jetzt gelaufen ist, du warst schon Zertifikate-Strukturierer, bevor man noch Zertifikate dazu gesagt hat. Was taugt dir an diesem Job, an dieser Arbeit? Und da lasse ich jetzt mal das Europäische mit der Regelwerk und Compliance und alles mal weg. Aber was taugt dir am Job selbst?
Dass es sich immer ändert. Denn Wahnsinn, das ist ja das Spannende, denn die Zertifikate-Welt ist wie in der Mode, kann sie sich sehr schnell an entsprechenden Bedürfnissen des Kunden orientieren. Die Zertifikatewelt kann Produkte schaffen für Haute Couture, spezialisiert quasi nur für einen Einzelnen im Wealth Management. Sie kann aber auch Mass-Market-Produkte machen, für jedermann käuflich und das auch zu extrem günstigen Preisen. Und dementsprechend, das vergleiche ich gerne mit der Mode, und dann ist man so eine Art Produktdesigner, hat mit sehr vielen Menschen zu tun, die im Hintergrund einen helfen, dieses Produkt auf die Wege zu bringen, ob das im Strukturierungsbereich sind, Technik in der Modebranche, würde man sagen. Also es gibt da, das macht mir so viel Spaß, weil das ein Produkt ist, was sich immer weiterentwickelt. Es ist nicht immer nur eine Anleihe, die von einem Emittenten dann an den Markt kommt, sondern es ist immer was Neues.
Und eigentlich digital schon gewesen, bevor man noch Digitalisierung dazu gesagt hat eigentlich, weil es sind unpackbar skalierbare Prozesse, so die ihr geschaffen habt.
Das ist wichtig, dass du das sagst, denn diese Skalierbarkeit machen diese Produkte so effektiv und auch so günstig.
Fein. Fußball. UniCredit, München, Bayern. Ich meine, ich weiß es ja, aber es ist auch naheliegend, dass man da Fan wird irgendwie, oder? Wenn die Bank sich jahrelang
Champions League... Als Kind habe ich auf dem Jahrmarkt zwei Fähnchen geschossen. Das war Eintracht Frankfurt und Bayern München. Ich wusste damals nicht, dass das meine zwei Städte sind, in denen ich leben werde.
Ja, es war vielleicht mehr als nur Zufall.
Ja, genau. Und interessant. Und ich beobachte das immer sehr gerne. Es gibt natürlich immer weniger Karten, aber ich freue mich auf das Spiel am 21. November hier in Wien.
Ja, das wird ein Freundschaftsspiel.
Ja, aber wir haben momentan viel zwischen Österreich und Deutschland.
Wir sind immer wieder bei einem Wertpapierbegriff, irgendwie, den ich jetzt nicht mehr klären will, aber wir haben im langjährigen Vergleich mit einem deutschen vis-à-vis mehr Alpha, als wir je hatten. Momentan.
So
muss man,
ist es.
Muss man, glaube ich, zu Recht sagen.
Aber, genau.
Aber Deutschland wird das schon wieder hinter ihm bis zur Heim-Euro, glaube ich mal.
Ich hoffe nicht, dass das jetzt inzwischen hoch war, weil da der Frust doch sehr stark war und man sich da jetzt rausgekämpft hat.
Es gibt immer einen Rudi Völler,
muss man sagen. Auch der, genau. Ich habe mir noch Waldi Hartmann als Sparringspartner in der Interviewrunde gewünscht, aber der war nicht mehr da.
Ja, das war schon. Deutschland war mal eine Turniermannschaft, wird wieder eine werden, da bin ich ganz überzeugt. Lieber Frank, danke. Ich spiele meinen Abspann. Es war mir ein Volksfest auf jeden Fall, mit dir diese Journey zu machen. Genau an euch da draußen. Ich glaube, der Einsteigerpart extrem wichtig. Und tschüss einmal von meiner Seite.
Und herzlichen Dank. Tschüss, euer Frank Weingartz.
Tschüss und Baba.
Rosinger prepares you for equity stars.